Herzlich willkommen beim Dividendenalarm-Podcast und einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passos gehen wir in die 24. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 24. Folge anhören. Der Host war dieses Mal Luis und der Livestream fand bei Facebook statt. Im heutigen Talk haben wir das erste Halbjahr 2024 Revue passieren lassen und wir berichten, was wir in der Sommerpause unternommen haben. Also viel Spaß nun mit einer neuen Folge der Schatzmeister.
Guten Abend und herzlich willkommen zur 24. Folge der Schatzmeister. Nach einer längeren Abstinenz, dafür gab es zahlreiche Gründe, das gute Wetter, der Sommerurlaub und im Prinzip die Elternauszeit von Lars, dessen Fokus dann auf den Nachwuchs gerichtet war. Und somit heute nach gut 3 Monaten die neue Runde. Und die wollen wir zum Anlass nehmen, eine Zwischenbilanz zu ziehen für dieses Jahr und zu schauen, ja, was hat sich oder wie hat sich finanziell das Ganze bei uns in den unterschiedlichen Sparten und mit den unterschiedlichen Instrumenten entwickelt. Kleinen Ausblick, wie handhaben wir das Thema bis zum Ende des Jahres? Also das, was wir ohnehin immer als kurzen Überblick in jeder Schatzmeisterfolge machen, aber etwas ausführlicher aufgrund der langen Zeit. Ja, und auch diese Schatzmeisterfolge, die wird gesponsert, und zwar wie letztes Mal auch von Freedom 24. Und hierbei handelt es sich um einen kostengünstigen Broker, Neo-Broker, der sowohl per Online-Plattform als auch per App Zugang zu 15 großen Wertpapierbörsen bietet in Amerika, Europa und Asien und als besonderes Bonbon auch nochmal attraktiv verzinste Multi-Währungskonten bietet. Ich glaube, mittlerweile sind wir alle 3 Kunden von Freedom 24. Ich selber habe dort auch ein Echtgeldportfolio bei mir auf dem Blog abrufbar, reporte ich auch jedes halbe Jahr und das nutze ich dann als tatsächlich das Angebot als oder die Plattform als Nischen- bzw. Ergänzungsbroker. Also hier in Kombination mit einem großen Broker ist das durchaus eine gute Sache, um hier bestimmte Lücken zu füllen. Wie nutzt du Freedom 24, Lars?
So, ich nutze Freedom 24 auch als Broker. Ich handle da halt alles das, was ich bei CapTrader nicht handeln kann. Und das ist leider aktuell das meiste, auf das ich halt scharf bin. Und ansonsten auch ganz normal mit dem Festgeld. Das Tagesgeld nutze ich da nicht, außer für meine rücklaufenden Dividenden. Die kannst du halt in US-Dollar echt super einfach rüberschieben. Aber das Festgeld nutze ich schon. Das ist halt deutlich attraktiver als ein normales Tagesgeld.
Ja, okay. In Euro oder Dollar oder beides?
Die Dividenden halt meistens in US-Dollar. Ich glaube, ich habe da aktuell keine anderen Werte. Und das Festgeld nutze ich in Euro tatsächlich.
Okay. Und Alex?
Als Depot nutze ich es nicht. Dann mag ich halt Interactive Brokers, wenn ich alles den Großteil meines Vermögens irgendwie zusammen habe. Ich habe da auch in der Tat nur Guthaben liegen und bekomme da US-Dollar-Zinsen. Und mich hat mal interessiert, wie das dort alles so gebucht wird. Was sind ja eigentlich keine Zinsen? Da wird ja mal was gebucht und ausgebucht und eingebucht. Und unterm Strich bleibt dann noch was hängen, was dann praktisch die Zinsen sind. Ich habe auch nur das Tagesgeld. Ist jetzt nicht so eine große Summe. Würde jetzt auch nicht für längere Zeit dort ablegen. Ich will es einfach verfügbar haben. Aber damit ich mal sehe, wie es funktioniert, bin auch mit dieser App noch nicht ganz so warm geworden. Ist so ein bisschen wie bei Interactive Brokers. Man muss da erstmal so diese Intuität mal ein bisschen herausfinden. Aber ansonsten geben die sich schon sehr viel Mühe, auch Ansprechpartner, finde ich, wenn ich mal eine Frage habe. Also die antworten immer sehr, sehr schnell. Also ich kann nur jedem empfehlen, weil es kostet ja auch nichts, einfach mal zu testen, wie es ist und sich die Zinsen zu sichern und im schlimmsten Fall dann auch dort Aktien zu bunkern. Klar.
Jetzt, wo du es
Kann
gerade
man nicht
sagst,
sagen,
Alex,
ne?
da muss ich gerade noch eine Story zu erzählen. Und zwar hatte ich einen Wert, den JSGI von BlackRock ist, glaube ich, weiß gar nicht, den es da nicht handelbar gab zu der Zeit. Habe ich einfach angefragt am Support und der war innerhalb von, glaube, 6, 7 Stunden war der handelbar mit Kursen, historisch und alles da. Also echt ziemlich
Naja,
cool.
finde ich auch ganz gut, wenn man Fragen hat oder so. Ich habe auch am Anfang nicht gewusst, mit dem muss man das Konto von dem einen, das Geld vom einen Konto aufs andere schieben und so. Da haben die sofort geantwortet. Also muss man schon sagen. Besser offensichtlich wie bei manchen anderen Trade Republics oder so, wie man so hört.
Das ist leider so.
Kann man denn überhaupt von Thailand aus dort ein Depot eröffnen, regulär?
Ja, ich habe dort
Ja.
meine thailändischen Daten angegeben, haben die gemacht, ja.
Na, okay. Gut, also mit original thailändischen Daten.
Ja, genau, Adresse halt. Ich glaube, mehr wollten die gar nicht, Ausweis, Adresse. Ja. Postident haben wir ja hier nicht in Thailand.
Nicht.
Nee.
Gut, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wir haben uns ja jetzt eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Was gibt es denn Neues? Lars, was macht der Nachwuchs?
Ja, der Nachwuchs, der ist mittlerweile, ich glaube, nächste Woche 6 Monate alt. Und wir waren jetzt im Sommer, du hast ja eben schon angeteasert, waren wir jetzt 1,5 Monate in Dänemark. Wir wollten jetzt mit der Kleinen noch nicht fliegen. Das machen wir jetzt dann zum Ende des Jahres das erste Mal. Und Dänemark war ja, gut erreichbar und wir mögen es auch gerne eher kühler. Deswegen sind wir hier im Sommer entflohen und in den Norden Dänemarks gefahren, zum Limfjord, so heißt es. Und da hatten wir dann kleines Haus recht weit abseits von allem, weil da in Dänemark zu der Zeit auch Hochsaison ist, haben wir wohl nicht viel von bekommen, weil da echt überhaupt gar nichts los war, wo wir waren. Und war super schön. Also ich war echt überrascht. Dänemark habe ich immer so gesagt, ja gut, ist halt so nah an Deutschland, muss man irgendwie nicht hinfahren. Aber war echt eine schöne Zeit, war positiv überrascht. Und vor allem das Softeis. Und Dänemark ist auch bekannt für Hotdogs. Haben wir uns halt vollgestopft ohne Ende. Ich glaube, ich habe mein Körpergewicht auf jeden Fall mindestens einmal in Softeis und Hotdogs gegessen in der Zeit. Aber es ist halt sehr, sehr teuer. Also für so ein Eis, ja, mein Sohn war ja auch mit, haben wir zu dritt schon mal, ja, so 15, 16 € bezahlt für 3 Softeis mit Lakritz. Das geht schon ins Geld.
Ja, ich
Wow.
erinnere mich auch gut noch, Bier ging auch immer sehr stark ins Geld. In Dänemark auch nicht schön. Ja, aber ansonsten ein schönes Land, ruhiges Land. Und der Wechselkurs stand aber, glaube ich, momentan sogar noch relativ gut, oder?
Weiß ich nicht. Habe ich mich ehrlicherweise nicht drüber informiert. Ich dachte tatsächlich vorher noch, dass sie Euro haben. Da habe ich mich dann getäuscht, als ich vor Ort war. Ja, aber gut, merkt man ja sowieso nicht. Ich dachte so nah an Deutschland, die müssen ja Euro haben. Aber nee, Polen hat ja auch
Ja.
keinen Euro.
Ja, das ist, aber was ist
Wer
aus
weiß, wie
dem
dann?
Lars, geworden, der so mein Käse und Ei isst? Ich erzähle mal, mein Kumpel Lars isst Käse und Ei. Jetzt fängst du an mit Hotdogs und Softeis. Was ist denn los?
Ja, gut, das mache ich ja meistens, wenn ich alleine unterwegs bin. Ne? Aber weißt du, wenn du eine Familie dabei hast, dann sind die Bedürfnisse ein bisschen andere. Und
Ah,
dann
okay.
gibt es natürlich auch jetzt nicht
Wenn
so
ich
viel Käse
mal.
und Ei. Aber ansonsten ist das mein Grundnahrungsmittel, wenn ich alleine unterwegs bin.
Okay.
Käse,
Okay.
Ei und Banane. Banane, ein bisschen
Ach
Obst dabei.
so, Banane auch noch. Okay.
Man kann sich auch den lokalen Gegebenheiten mal ein bisschen anpassen. Ne? Also, das ist ja.
Ja, absolut.
Ja. Und Dänemark bietet sich tatsächlich an. Also,
Aber
zumindest
Hotdog
in
kommt ja aus
Kopenhagen war es
Schweden.
immer so. Ja, aber zumindest in Kopenhagen war es auch so, kann ich mich noch gut daran erinnern, da gab es auch in jeder Ecke so eine Würstchenbude auch, ne? Wo es diese Pölser gab.
Ah ja,
Also,
genau.
das ist ja da auch tatsächlich so neben dem Smørrebrød dann so ein Nationalgericht, der Hotdog. Ja.
Ist auch super lecker. Also an jeder Ecke
Ja.
kannst du halt in jeder Tankstelle kaufen. Ja, kann man sich echt reintun. Ja, und letztes Wochenende war ich noch in Prag. Da gibt es ja auch so einige Spezialitäten. Die haben ja so ein komisches Brot, was du da an jeder Ecke kriegst, mit Eis drin und mit Sahne. Tridelnik oder Trüdelö oder irgendwie so heißt das. Auch super lecker. Und ja, da war ich auf Einladung von einer P2P-Plattform, einer Immobilien-P2P-Plattform. Das ist nicht so eine Plattform wie Estate Guru, wo jetzt von Dritten irgendwelche Immobilien finanziert werden, sondern wir haben alles selbst im Portfolio. Das heißt also, alle Immobilien, die da auf der Plattform sind, die kommen aus der Gruppe selbst und die haben auch nur 4 große Immobilien in Prag direkt, die habe ich mir angeschaut. Und das sind jedes Gebäude hat irgendwas zwischen 15 und 50 Wohneinheiten. Das sind Ferienimmobilien. Und das Coole daran war, dass die Immobilien wirklich alle komplett gleich ausgestattet sind. Also in jedem Gebäude waren die gleichen Betten, gleiche Sofas, gleiche Technik. Also alles gleiches Konzept, was halt schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren jetzt mittlerweile funktioniert. haben sie echt ganz cool hinbekommen. Und ja, genau, da kannst du halt einfach dein Geld investieren in Mietobjekte und dann kannst du halt mit an der Miete partizipieren und ja, da ich da halt schon relativ groß für meine Verhältnisse bei einer neuen Plattform investiert bin, habe ich mir das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut. War nur ein Tag, aber trotzdem sind auch nur 4 Immobilien. War jetzt nicht großartig zu sehen, aber war mal cool zu sehen, wie das da alles so vor Ort managen.
Interessant, interessant. Ist das jetzt so eine die zweite tschechische Plattform, oder? Nach Bonster oder gibt es da noch mehrere?
Es gibt noch mehrere, aber keine, die gerade so interessant sind, glaube ich. Also die meisten tschechischen Plattformen, die sind tatsächlich targetiert auf Tschechien, also auf den lokalen Markt. Aber die beiden sind halt international. Ja. Aber was halt tatsächlich ein großer Risikofaktor bei den P2P-Krediten, das hat sich halt in der Vergangenheit jetzt immer gezeigt, das ist halt dieses einfach dieses Drittparteienrisiko. Also alles, was wo halt nochmal eine Partei hintersteckt, wo man dann das Geld, nicht mehr das Geld kriegt und dann hinter den Sicherheiten herrennen muss. Das hat halt immer in der Vergangenheit zu Verlusten geführt und das ist halt bei der Plattform halt nicht. Und das halt bei der anderen Plattform genau der Fall, bei Bonster. Die sind auch in Tschechien, das ist halt so ein Marktplatz wie Mintos und wenn halt ein Kreditgeber von denen, der jetzt in Asien pleite geht, wenn die dann mit dem Geld herrennen müssen, das dauert halt ewig. Ich glaube, ist auch fast gar kein Fall bekannt, wo die irgendwie erfolgreich waren. Also das kannst du halt vergessen. Aber wenn die halt alles in der eigenen Hand haben, dann kann halt die Firma pleite gehen, dann bist du halt im Arsch, aber dafür kriegst du halt ja, entsprechend auch hohe Renditen.
Ja, wobei ich dachte immer, Sicherheiten wären da, damit man Geld gerade nicht hinterherrennen
Ja, das sind so ein bisschen die Scheinsicherheiten, zumindest bei diesem, wenn man dieses
muss.
Drittparteienrisiko dabei hat, dass du halt, ja, also es wird wahrscheinlich irgendwann verwertet werden, aber teilweise habe ich halt Immobilien auf Estego, die sind schon, weiß ich nicht, seit 5, 6 Jahren irgendwie in der Rückholung. Gerichtsverfahren etc., das kann sich halt hinziehen. Und gerade bei dem deutschen Teil, das kann sich auch noch hinziehen. Das hast du halt, ja, bei sowas halt nicht. Ja, aber das sind halt bei Fintown, das ist halt ein Nachteil, das sind halt Mezzanindarlehen. Das heißt, da bist du dann auf jeden Fall im Nachhang am Ende, falls es da zu einer Insolvenz kommen sollte. Aber aktuell sieht es nicht danach aus. Also es ist halt alles Prag, Ferienimmobilien und wer da schon mal war und gesehen hat, wie voll das da ist. Ich glaube nicht, dass Ferienimmobilien da jetzt aus der Mode kommen jetzt demnächst.
Und Prag hat zumindest den Vorteil gegenüber Dänemark, dass das Bier wesentlich günstiger ist. Ja.
Das war sehr schön, ja, mal wieder für ein Eis nur 2 € zu bezahlen und keine 8 € für eine Kugel.
Ja, dann komm mal nach
Alex,
Thailand, du.
wie ist dir denn gegangen hier in den letzten Monaten? Bist du
Also
durchgängig in
ich
Thailand geblieben oder
fange
seid ihr
mal mit
auch
dem
mal?
Softeis an. Das Softeis fange ich mal an, kostet hier 39 Baht, also gut 1 €. So ein Oschi, also kann ich dir auch mal empfehlen. Komm mal vorbei. Aber du kommst ja, glaube ich, nächstes Jahr, oder? Nach Thailand.
Nee, ich fahre ja in die Antarktis. Ich habe mich doch für das schönere Land entschieden.
Na, okay. Na gut, dann esse ich mein Eis alleine. Also wir hatten jetzt auch Sommerferien. Also die Ferien an der internationalen Schule meiner Tochter ist dann ungefähr so wie in Deutschland. Schulbeginn ist dann wieder 1. September. Es war also jetzt, oder gestern, was ist noch, Dienstag, Montag. Ja, Montag war Schulbeginn. Auch mal wieder angenehm, dass man mal wieder hier in den Alltag kommt. Und wir sind dieses Jahr nicht weggefahren, also nicht außerhalb von Thailand. Zum einen wurde unser Visum jetzt fertiggestellt. Wir sind jetzt offiziell Rentner. Ja. Ab 50 ist man das so. Also ich bin jetzt praktisch über meine Frau im Rentnervisum onboarded, keine Ahnung. Fühlt man sich schon gut. Also klar, alt, aber auf der einen Seite freut man sich, endlich 50 zu sein, dann ist es für Thailand einfach easy. Ab jetzt kann es wieder langsamer weitergehen, dann müssen wir jetzt nicht so schnell vorwärts gehen. Ja, meine Familie, unsere Familie war zu Besuch. Wir sind dann hier so ein bisschen Koh Samui, Koh Tao tauchen gewesen. Koh Samui ein bisschen so shoppen, was man da so macht halt auf der Insel. Koh Phangan, in Pattaya waren wir auch noch mal. Und wir sind umgezogen hier bei uns im Resort in ein größeres Haus, aber haben das erst umbauen lassen. Viele, viele Sachen da im Bad, Küche, alles ist neu, alles ist ein bisschen europäisch jetzt, wie man sich das so vorstellt. Bevor die ersten fragen, ja, wir wohnen hier zur Miete und haben trotzdem alles umgebaut. Das funktioniert in Thailand ganz gut, wenn man mit dem Owner spricht. Und der ist natürlich happy, wenn ich dann irgendwann mal ausziehe, dann kann er das schöne Haus als Premium hier verkaufen oder vermieten. Und das ist ja verhältnismäßig günstig. Also ich glaube, es hat sich in 1,5 Jahren hat sich das bereits amortisiert. Das heißt, wenn ich länger als 1,5 Jahre hier wohne, dann kann ich ausziehen und habe praktisch keine zusätzlichen Kosten. Kühlschrank kann ich ja nochmal verkaufen und so. Also wir planen eh länger hier zu bleiben. Deswegen haben wir jetzt natürlich uns schön eingerichtet und auch ein bisschen Geld investiert und freuen uns jetzt den zweiten Tag schon endlich in diesem Haus zu sein. Der Nachteil in Thailand, ich weiß nicht, Deutschland baut ja keiner mehr, aber hier baut man noch. Aber dafür ist es hier alles ein bisschen so unorganisiert, gibt immer Verzögerungen. Statt einen Monat haben wir jetzt fast 2 Monate gebraucht, aber wir sind froh, dass wir fertig sind. Wir mussten auch nochmal überbrücken mit einem anderen Haus, wo wir nochmal umziehen mussten und so. Aber gut, wir haben es geschafft, pünktlich zum Schulbeginn. Und ja, in die Herbstferien wollen wir dann auf jeden Fall wieder verreisen. Aber auch da, weil es nur kurze Ferien sind, werden wir wohl in Thailand bleiben. Mal gucken. Khao Lak kenne ich noch nicht. Also da waren wir schon mal, aber noch nicht länger urlaubmäßig. Und vielleicht gehen wir auch wieder tauchen. Also ich gehe eigentlich nur aufs Boot oben und meine Tochter taucht ja immer und ist für mich eigentlich auch mal ganz nett, ja. Ansonsten waren die letzten Wochen ziemlich langweilig, ruhig. Auch in der Börse irgendwie nicht so viel los gewesen bis zum Anfang August, aber heute geht es ja ums erste Halbjahr.
Sagen. Noch zwei Fragen. Die erste, Rentnervisum, was hat es damit auf sich? Was sind die besonderen Vorteile? Und kann das jeder ab 50 in Anspruch nehmen? Was sind da die Bedingungen?
Also sonst ist es so, es gibt verschiedene Visas, die man hier sich besorgen kann, die bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Man kann jetzt nicht 12 Jahre lang Education-Visum machen. Das geht halt auch nicht. Also ist man irgendwie immer, springt man zwischen Visa, dann geht man wieder raus, kommt wieder rein und hat ein anderes Visum. Man kann sich ein Business-Visum holen. Das ist auch ziemlich aufwendig, weil man braucht ja dann irgendein Business. Ja, ich habe ja keine Lust, hier jetzt noch großen Geschäft zu machen, so ein Obstladen oder sowas. Habe ich auch keine Lust. Dann, was gibt's noch? Elite-Visum, das heißt, man zahlt noch viel Geld, es ist auch teurer geworden in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, was es kostet, aber es kostet richtig viel Geld. Dann hat man 15 oder 20 Jahre seine Ruhe, wird auch vom Flughafen, vom Flugzeug direkt abgeholt mit der Limousine, wer das braucht. Das kann man machen, wenn man vielleicht 38 ist und viel Geld hat. Dadurch, dass wir jetzt kurz vor 50 waren, also meine Frau ist ein bisschen vor mir 50 geworden, ich werde jetzt erst in 1,5 Jahren 50, war das für uns irgendwie nur eine Zeit zum Überbrücken und das konnte man auch hier immer bei Ein- und Ausreise immer gut erklären, dass wir praktisch im Vorhof der Rente sind und unser Visum hier beantragen wollen und das hat jetzt auch gut geklappt. Und man hat jetzt praktisch, also es ist, ich würde mal sagen, das einfachste Visum, was man hier beantragt. Also ich will nicht sagen, man wirft den Pass hin und die werfen ihn zurück und das war's, aber so ungefähr musst du dir das vorstellen. Man kriegt dann seinen Jahresstempel und dann ist gut.
Also du hast dann, also der Vorteil ist, du hast keine Voraussetzungen, die du mitbringen musst, sondern einfach nur dein Lebensalter.
Genau,
Oder
ab dem kriegt man das.
musst du noch einen Nachweis erbringen, dass du bestimmtes Vermögen hast oder dich
Ach
selber
so,
finanzieren kannst?
ja. Naja, also man muss entweder eine Rente nachweisen, also von irgendeiner staatlichen Stelle habe ich ja nicht, also muss man 800.000 Baht, weiß ich auch nicht, wie viel das ist, 20.000 Euro, glaube ich, nachweisen, dass man die hat. Also das ist auch jetzt nicht das Thema.
Okay, und dann kriegst du für ein Jahr das Visum und das
Genau.
kannst du auch problemlos immer wieder verlängern.
Genau, das wird dann nur mal einmal im Jahr kurz vor Ablauf verlängert. Du hast auch wieder Einreisestempel, kannst also mit dem gleichen Visum wieder einreisen. Und das Gute ist dann, deine Familie kann praktisch, also alle unterhaltspflichtigen Personen in deiner Familie können praktisch auf dieses Visum geschrieben werden. Jetzt hat ja unsere Tochter ihr eigenes Visum aufgrund der Schule, aber wenn sie jetzt morgen von der Schule geworfen wird zum Beispiel, wäre das jetzt auch kein Thema mehr, kann sie bei uns wohnen bleiben. Ja, und ich bin dann noch nicht 50, aber ich darf dann halt als Spusi oder wie man das nennt hier, Ehemann da, meiner Frau auf dem Visum folgen. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Es war manchmal ein bisschen nervig. Wir kennen auch einige, die es leider nicht Langzeit hier geschafft haben, eben aufgrund des Visums, weil sie A, das Geld nicht haben, die finanziellen Mittel, oder sich eben nicht um eine vernünftige eine Visalösung gekümmert haben. Aber gut, das ist jetzt erstmal abgehakt. Ja, freut man
Okay.
sich.
Die andere Frage, wie ist das dann mit Mietverträgen? Werden die üblicherweise über ein Jahr abgeschlossen oder 2 Jahre oder 5 Jahre? Weil ich meine, wenn du schon dann recht viel Geld in die Hand nimmst in Relation, um dir alles auszubauen, wäre ja ärgerlich, wenn der Vermieter dann morgen kündigt und sagt, so, in einem Monat seid ihr draußen.
Ja, also die Möglichkeit hast du natürlich immer hier. Ich würde mal behaupten, die hast du auch, wenn du einen Vertrag hast. Also als Ausländer bist du praktisch hier immer zwischen den Stühlen und im Fall der Fälle entscheidet man sich immer gegen den Ausländer. Ist auch so. Also wenn dir ein Thai hinten ins Auto reinfährt, dann hast du Schuld, weil du in diesem Land hier bist. Wärst du nicht in diesem Land, wäre der Unfall nicht passiert. So musst du dir das vorstellen. So schlimm ist es nicht. Wir wohnen hier in einem Resort. Und bei uns ist der Vorteil, dass wir hier schon seit 2000, naja, seit 5 Jahren oder so, 2018, glaube ich, das erste Mal hier waren oder 19. Und die kennen uns praktisch, wir wohnen ja schon seit Ewigkeiten jetzt und es ist praktisch auf Vertrauensbasis. Also ich zahle meine Miete immer noch monatlich, andere zahlen 6 oder 12 Monate im Voraus. Das mag ich eigentlich gar nicht so. Deswegen, ich zahle das ganz normal monatlich. Wenn ich sage, ich bleibe hier auf ewig, dann wissen die, okay, der bleibt hier auf ewig. Ich habe jetzt auch in dieses Haus umgebaut, dann freuen die sich natürlich auch. Das sehen die nicht wie, oh, schön, jetzt haben wir eine Möglichkeit, ihn rauszuekeln und können das für Mörder viel Geld nochmal. Also in unserem Fall, bei uns, in unserer Situation, beruht es hier alles auf Vertrauensbasis mit den Leuten, die wir schon ewig kennen. Aber ja, das, was du angesprochen hast, gibt es hier auf der Insel überall. Deswegen wohnen viele auch so, wie ich investiere kein Geld in diese Objekte, weil sie entweder die nicht gehören oder du eben den Vermieter nicht traust. Ja. Und da denke ich mir so,
Ja,
also das brauche ich nicht.
verstehe.
Ich hätte
Und
einen gewissen Standard hätte ich schon
ansonsten,
gerne.
genau, ansonsten eiskalt dich beruhigen. Bauprojekte, das eine oder andere gibt es ja schon in Deutschland, hat dann aber auch leichte
Okay.
Verzögerungen, Flughafen Berlin-Brandenburg oder
Naja.
Stuttgart 26, wie es ja jetzt, glaube ich, heißen müsste. Also von daher bist du mit einer leichten Verzögerung von einem Monat doch top bedient.
Aber apropos Flughafen, ganz kurz. Thailand hat zum Beispiel bekannt gegeben, sie wollen die großen Zentren Pattaya, Phuket, Samui, zum Glück nicht Koh Phangan und Bangkok ausbauen. Und die ankommenden Passagiere oder die Touristen, die im Jahr nach Thailand kommen, mehr als verdoppeln. Bis 2000, weiß nicht, irgendwas mit 30, 32, 34. Da dachte ich mir auch so, lass es 34 sein, 10 Jahre, Passagierzahlen verdoppelt. Ich weiß nicht, wo die alle dann wohnen sollen. Die werden, müssten alle auf jeden Fall mal geklärt werden, wann wer kommt. Das wird dann sonst schwierig, wenn alle in der Hauptsaison kommen. Aber ich finde das schon sehr, sehr ambitioniert für dieses dritte Weltland, so viel Geld in die Hand zu nehmen und an allen Ecken alles so hoch zu rüsten. Ich stelle mir gerade vor, Deutschland sagt, wir wollen unsere Touristenzahlen verdoppeln. Also da würde ja Schloss Neuschwanstein komplett zusammenbrechen. Also wäre utopisch. Utopisch.
Ja, schwer vorstellbar. Also
Ja,
zumindest
oder?
auch in den typischen Ferienzeiten. Ja, dann schließe ich das Ganze kurz ab. Ich war in der Zwischenzeit in meiner spanischen Heimat, ist ja auch weit ab von den klassischen Touristengebieten im äußersten Nordwesten. Sehr angenehmes Klima von der Seeseite, auch direkt am Meer. Und ja, hier ein bisschen Familie, ein bisschen Strand, bisschen Lebensart. Und von daher war eine runde Sache. Interessant war auch, auf dem Hinflug saß neben mir ein Drogenfahnder, der dort zu einem Einsatz geflogen ist. Habe ich mit dem ein bisschen unterhalten, war auch ganz interessant, weil die Gegend tatsächlich der äußerste Nordwesten Spaniens ein Einfallstor ist für Drogenimporte aus Südamerika. Das liegt einfach an der Küstenform, die sehr, sehr unübersichtlich, stark zerklüftet ist. Also eignet sich super, um ja hier unbemerkt irgendwelche Ladung anzuschiffen und rauszubringen. Ja. Also war da auch noch ein bisschen was gelernt und ansonsten ja im Nachhinein auch festgestellt, Mensch, ich habe mal tatsächlich die ganze Zeit, also fast bis mit einer Ausnahme hier auf Fleisch verzichtet, sondern ausschließlich Fisch und Meeresfrüchte. Und das eine Mal Fleisch war auch eine lokale Spezialität dort, nämlich Pansen. So in gibt so eine Pansentapper. Also ich finde es sehr lecker, polarisiert natürlich, aber mit reichlich Weißwein runtergespült. Wunderbar. Ja,
Das
und
heißt, bei
dann.
polarisiert heißt, du sitzt dann dort auf dem Marktplatz und rufst dann, ich esse jetzt Pansen. Und
Nein, aber es wird entweder wird es geliebt oder gehasst. Also das ist so ein Gericht, was die einen eben sehr mögen, sehr traditionell, die anderen eben überhaupt nicht. Also,
wie das Haggis
ja,
in Schottland, ne?
genau, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja, genau. Und jetzt zuletzt war ich auch noch mal ein verlängertes Wochenende, war auch sehr schön in den Niederlanden auf dem Dynamo Metal Festival. In Eindhoven kann ich auch sehr empfehlen, die Stadt sehr schön. Und ja, wenn man das dann noch mit so einer schönen musikalischen Veranstaltung kombinieren kann, dann ist das natürlich umso besser. Ja,
Aber wart ihr,
übrigens,
wenn
ja.
ihr, ganz kurz, wart ihr denn auch bei der Fußball-EM? Ist ja schon wieder vorbei, war ja nur 3, 4 Wochen, aber war da in Deutschland ordentlich was los, oder?
Ja,
Oder wart
aber
ihr gar nicht
tatsächlich
beim Spiel?
das Halbfinale und Finale, da war ich tatsächlich in Spanien. Das war natürlich grandios, weil die am Ende gewonnen haben. Da war natürlich ordentlich was los,
Ja, super, ja.
ja.
Das hatte ich
Ja.
mal bei Italien bei der WM, war auch sehr gut mit dabei zu sein.
Ansonsten muss ich sagen, was mich auch nochmal in den Niederlanden, weil es auch eine ganze Weile nicht mehr da, auch, ja, was das fasziniert hat, aber der Grad der Digitalisierung ist da auch, das ist auch, ist extrem hoch, eben im Vergleich zu Deutschland. Man merkt schon, wenn man über die Grenze fährt, egal ob mit Zug oder mit Auto, das Netz ist da viel besser zum einen und zum anderen zum Beispiel auch so einfach so eine Alltagsbeobachtung. Der öffentliche Nahverkehr hat natürlich auch einen Nachteil, den kannst du gar nicht mehr mit Bargeld überhaupt in Anspruch nehmen. Geht nur noch mit Kreditkarten und die haben halt in der Stadt da ein intelligentes System, dass du steigst halt ein, dann hältst du eben kurz vor ein Gerät und wenn du aussteigst, hältst du es wieder vors Gerät und dann wird automatisch ermittelt, eben wie viele Stationen das waren und was du dann bezahlst. Ja, und ist gar nicht mehr jetzt so mit irgendwie Ticket kaufen oder abstempeln und sowas. Also die sind da auch sonst überall sehr ja, durchautomatisiert.
Aber dieses System hat es bis nach Australien geschafft, kann ich dir sagen. Das hatte ich jetzt im April. Und wir sind dann auch, ich glaube, 45 Minuten bis in die Innenstadt von Sydney gefahren und dann hat er 61 Cent bei der DKB abgebucht. Also keine Ahnung, wie
Ja,
die das machen.
ein
Also
Schnapper,
ein Schnapper, ja.
ja. Ja, ein Schnapper. In Deutschland musst du halt erstmal die ganzen, den Tarifplan und Stufen erstmal analysieren. Da brauchst du auch
Und
erstmal
bevor
eine
die ersten Kommentare kommt, Bargeld ist Freiheit. Muss man immer sagen, wenn es um Bargeld geht und Digitalisierung und Bargeld ist Freiheit, muss man einfach immer sagen.
Auf jeden Fall. Bargeld, Geld, das ist immer mein Thema.
Das war ein
Schöner
Überleiter.
Übergang, ja.
Wahnsinn.
Genau, wir hatten ja gesagt, wir wollen, was wir ja ohnehin immer machen, wir machen immer eine Kurzbilanz. Jetzt fällt ja halt ein bisschen länger aus, weil wir uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Lars, wie hast du denn bis jetzt das Börsen- oder besser gesagt Finanzjahr erlebt? Wie hat sich das entwickelt? Und wie, oder zum Blick oder zum Ausblick kommen wir vielleicht erstmal danach. Wie hat sich das denn entwickelt bei dir, Lars?
Ja, war nicht ganz ganz chillig. Also ich glaube, der Stand ist ungefähr der gleiche, den ich noch letztes Mal hatte. War bei rund 8 bis 9% habe ich das Halbjahr abgeschlossen. Das war eigentlich ganz okay. Was sehr, sehr auffällig ist, ist der ganze Bereich Kryptowährungen. Der war ja mal, ja, ich glaube, so im ersten Quartal rund bei fast 70%. Da habe ich so dran geknackst. Zum Halbjahr waren es dann nur noch 42 und jetzt, wenn wir noch ein bisschen weiterschauen, jetzt in den August, da waren es nur noch so 19. Also das hat schon alles andere echt ganz gut runtergerissen, weil mein Kryptoanteil ja natürlicherweise auch ein bisschen gewachsen ist, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ist natürlich nicht so schön zu sehen. Und deswegen hoffe ich natürlich auf eine Jahresendrallye, wo das Ganze wieder nach oben gezogen wird. Aktuell spricht da ja auch ja, wenig dagegen, dass das kommen wird. Ansonsten, ja, bin ich ganz, ganz happy eigentlich mit dem Portfolio. Klar, es wird jetzt keinen MSCI World schlagen und auch kein S&P 500, weil ich halt keine Tech-Werte habe. Aber aus Einkommensinvestoren-Sicht, wenn ich, also mein Ziel sind ja ohnehin immer die 7 bis 8% pro Jahr. Wenn ich die erreiche bei meinem Vermögensstand, dann bin ich absolut happy. Aber ich denke eher, in diesem Jahr sieht es schwer nach 10% aus. Vorausgesetzt, es passiert jetzt natürlich nichts im vierten Quartal, aber eigentlich ist ja das vierte Quartal immer so saisonal ziemlich stark. Von daher hoffe ich eigentlich, dass es da nochmal weiter nach oben geht. Und du hast wahrscheinlich auch bemerkt, Luis, die REITs, die haben ja echt eine krasse Aufholjagd gehabt.
Ja.
Also die waren ja jahrelang runtergeprügelt. Jetzt im Halbjahr, da sah es auch nicht gar nicht mal so gut aus. 4,7% waren meine da im Plus. Aber jetzt zum Augustabschluss waren es 18, irgendwas. Also schon nah an den Kryptowährungen dran, was natürlich an der ganzen Zinsentwicklung hängt. Aber das ist schon der Wahnsinn, was es da für eine Aufholjagd gab. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Portfolio absolut happy. Auch die anderen Bereiche, P2P, läuft auch ohne Probleme. Keine großartigen Katastrophen. Klar, hier und da fliegt dir mal immer irgendwas um die Ohren, aber bei so vielen Plattformen und Krediten, die ich habe, fällt das nicht großartig ins Gewicht. Da rechne ich auch mit um die 10% zum Jahresende. Ja, eigentlich so wie immer. Schön langweilig, so wie man es als Einkommensinvestor auch haben möchte.
Plattform, du hast es gerade angesprochen, gab es denn in diesem Jahr eine Pleite? Also muss jetzt nicht unbedingt, oder nicht jetzt unbedingt in deinem Portfolio, aber allgemein im Markt skandalfrei?
Jein, ich glaube, bei Mintos gab es auf jeden Fall schlechte Nachrichten von einem Kreditgeber, der heißt Planet 42. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal in einer Folge darüber gesprochen, weil ich die mal in Südafrika besucht hatte. Das ist so ein Kreditgeber, der hat Rent-to-Buy angeboten. Das heißt also, die haben Autos gekauft über über Autohändler und die dann weiterverkauft an arme Südafrikaner, die sich halt kein Auto leisten konnten. Das haben die dann über solche Mietverträge abgewickelt. Und ja, das Geschäftsmodell hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Die haben über Jahre nur Verluste geschrieben. War allerdings auch schon erkennbar letztes Jahr, dass da ziemlich steil nach unten ging. Und oh Wunder, die sind jetzt in die Restrukturierung gegangen. Das heißt halt, ja, es wird jetzt entschuldet und alles wird mal aufgerollt und versucht, das Unternehmen wieder profitabel zu bekommen. Da es aber noch nie profitabel war, zweifle ich allerdings, dass das passieren wird. Und ja, die Mintos-Investoren, die werden wahrscheinlich, denke ich mal, am Ende wieder blöd dastehen. Und aktuell steht, glaube ich, das ausstehende Portfolio bei rund 15 Millionen Euro, die dann halt wahrscheinlich wieder in die Rückforderung laufen und hinter denen man dann wieder jahrelang hinterherrennen kann. Das ist halt immer so das Thema. Aber jeder, der da ein bisschen näher dran war, der hat seine Kredite, so wie ich auch schon, irgendwann im Dezember, Januar rum verkauft, als es schon ersichtlich war, dass da nichts Gutes rauskommen wird. Dann haben die auch noch extrem hohe Zinsen angeboten. Ich glaube, die hat nochmal eine fette Cashback-Kampagne. Das muss nicht immer ein Warnzeichen sein. In dem Fall war es aber eins. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, plattformseitig ist, glaube ich, nichts großartig passiert. Nichts, was, ja, wo man sich jetzt großartige Sorgen machen müsste. Außer natürlich Estate-Guru. Da haben wir natürlich das Thema noch mit den ganzen deutschen Krediten, die immer noch in der Rückholung sind. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Aber ob das jetzt ein großartiger Ausfall wird oder ob da über die Immobilien, die gesicherten, irgendwas zurückkommt oder wie viel da zurückkommt, kann man natürlich nicht sagen.
Aber das ist ja ein Dauerbrenner, ist ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Und ja, wenn die Kredite ausfallen, wenigstens ein Abschreibungsobjekt, das dann die Anleger haben und dann wenigstens einen Abzug bringen könnten. Ne? Und ansonsten hoffe ich, schön gestreut, dann tut das auch nicht so weh. Alex, du meldest dich schon die ganze Zeit, dann nehme ich dich mal dran.
Na, ich wollte nur, dass wir bei dem Punkt gleich bleiben. Weil du gerade gesagt hast, Lars, du oder andere haben das schon kommen sehen. Also ich bin ja da auch voll der Depp in solchen Dingen. Kannst du so ein paar Punkte nennen, so zwei, drei, woraus du schließt? Cashback ist ja nun mal gut und manchmal nicht gut, weil du sagst, gab es da Gerüchte oder wie kommt man darauf, dass da irgendeine Plattform vielleicht nicht so lange am Markt bleibt?
Ja, also hier war es relativ einfach. Also wir haben ja das Kreditgeber-Rating bei mir auf dem Blog, was ja immer gepflegt wird. Und da bewachen wir halt die Kennzahlen von den Kreditgebern von Mintos. Und da war schon Ende 2023 ersichtlich, dass das Rating gefallen ist und sich die Finanzkennzahlen einfach immer weiter verschlechtert haben. Und das war halt ja für alle, die da halt Kunde waren, war halt der Grund zum Ausstieg. Mintos hat hier übrigens einen super Job geleistet. Also die haben auch ein internes Scoring und die hatten zweimal Zeit, das anzupassen. Haben sie nicht gemacht und die haben jetzt halt die Investoren dann auch schön ins offene Messer laufen lassen. Wie üblich eigentlich, kann man sagen. Deswegen sollte man sich auch nie auf solche Scorings von den Plattformen selber verlassen, weil letztendlich ist das ja auch ein gewisser Interessenskonflikt, weil die Kredite oder die Anleihen oder Notes, die da platziert werden auf den Plattformen, da verdienen die Plattformen natürlich Geld mit und die werden sich natürlich auch zwei, dreimal überlegen, ob die jetzt jemanden, einen Kunden von denen irgendwie runterstufen, weil dann natürlich wahrscheinlich auch entsprechend nicht mehr die Kredite oder die Mintos-Notes da gekauft werden. Aber letztendlich lässt sich sowas ganz gut an den Finanzkennzahlen immer sehen. Oder ja, nicht immer, aber wenn man es zumindest sehen kann, dann ist es ein gutes Zeichen, dass man da auf jeden Fall aussteigen sollte. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen mehr von Planet 42. Ist schon jetzt ein bisschen her, aber auf jeden Fall war ersichtlich, dass es da bergab ging.
Ja, auf jeden Fall frage nie deinen Friseur, ob er dir einen Haarschnitt empfiehlt. Ne?
Ja, das beweist sich leider.
Ultimative Wahrheit.
Ja, aber es ist halt auch eine Menge Arbeit und es gibt halt keine wirklichen externen Ratings für diese ganzen Kreditgeber, weil viele bieten halt auch einfach gar keine ordentlichen Finanzkennzahlen an. Also Planet 42 hat das gemacht, aber bei vielen, die haben halt auch gar nichts oder die Finanzkennzahlen sind schon 3 Jahre alt, die letzten oder so. Das ist dann halt gleich wertlos. Also man kann es halt auch nicht mehr viel machen. Aber auch das schlägt sich dann entsprechend im Rating nieder und in solche Kreditgeber oder Plattformen, da lässt man dann am besten gleich die Finger von.
Alex, komm mal zu dir. Was hat denn dein Portfolio so gemacht?
Also ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, die das erste halbe Jahr so im Mittelpunkt standen. Also die Performance bis Ende Juni lag bei 3,5%. Dieses Jahr ist bei mir jetzt nicht so, wie Lars auch schon sagt, im Zuge der Performance. Mein Fokus ist eher auf Income gelegt. Das heißt, ich habe in den letzten 12 Monaten schon überdurchschnittlich viele Werte gekauft. Gerade im Herbst letzten Jahres und dann im Auslauf bis in dieses Jahr hinein. Und die Werte liefern mir natürlich jetzt erste Dividenden, teilweise auch schon vorher durch Quartalszahlungen. Das heißt, dafür habe ich ein höheres Dividendenwachstum. Aktuell bis Ende Juni war es bei 10. Im Moment bin ich bei 13%. Und ich gehe davon aus, bis Ende des Jahres werde ich noch 15, 16% schaffen. Also 16% mehr Einkommen als im letzten Jahr. Was natürlich unter anderem auch daran liegt, dass zum Beispiel Werte wie Disney oder Direct Line jetzt auch wieder zurückgekommen sind zur Dividendenzahlung, die ausgesetzt hatten. Und natürlich auch die zahlreichen neuen Käufe. Aktuell, weil Lars auch gerade angesprochen hat, bin ich bei 7,5% und 13% beim Dividendenwachstum. Ich gehe auch davon aus, wenn jetzt der Trump oder die Landtagswahlen in Brandenburg da jetzt keine große Überraschung mehr liefern, wird das am Ende vielleicht so bis Ende des Jahres so bleiben. Aber können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ansonsten gab es in diesem Jahr überraschend viele Transaktionen bei mir, 20. Im ersten Halbjahr 16 Käufe, 4 Verkäufe. Und im letzten Jahr gab es nur 8 im ersten Halbjahr. Also habe ich dieses Jahr schon deutlich mehr gekauft als im letzten Jahr. Das, was am besten bei mir lief, war innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel Singapur Telekom. Die sind, keine Ahnung, ich habe die gekauft und dann haben die anscheinend angerufen und haben gesagt, okay, Alex ist drin. Und dann sind die um 31% gestiegen. Also an mir lag es nicht. Es war irgendwie so charttechnisch, irgendwie lange Zeit. Die hatten auch die Dividende gekürzt. Aber die sind halt hier in Südostasien echt eine große Nummer mit vielen, vielen Beteiligungen, auch in Australien investiert. Und die haben irgendwie so eine Art Turnaround gebracht und da bin ich anscheinend 2 Tage nicht zu früh, sondern rechtzeitig eingestiegen. Hat mir sehr gefallen und ich möchte auch mehr Werte aus Asien und Singapur aufnehmen in Zukunft. Möchte ich das in Kürze auch mal ein bisschen besprechen, was da noch für interessante Werte gibt. Und noch ein guter Einstieg war National Grid, so ein Stromnetzanbieter aus England, die auch einen großen Anteil. Ich glaube, der Anteil in Amerika ist mittlerweile größer als in England. Das haben die in den letzten 3, 4 Jahren auch ausgebaut. Und die hatten eine Kapitalerhöhung. Die haben gesagt, wir müssen ganz viel Geld investieren. Ich weiß nicht genau, wie viel es waren. Ich glaube, 7 Milliarden oder so oder 13 sogar, ganz viel. Dass der Aktienkurs dann von 10, 11 Pfund eingebrochen ist auf 6, also fast halbiert. Die müssen da echt viel Geld bewegen und haben dann praktisch eine Kapitalerhöhung angeboten für die Altaktionäre für 6,45 Pfund. Und dann habe ich mir noch ein paar Bezugsrechte geholt und habe dann im Schnitt meine Position für 7,87 Pfund verdoppelt. Und heute stehen die wieder bei über 10 Pfund, also sind knapp 30% plus. Dividende wird auch leicht angepasst, aber auf dem ähnlichen Niveau bleibt sie auch. Also fand ich so diesen kurzen Schock, dass man da so 2 Monate mit so einer Aktie da durchhängt, fand ich jetzt absolut okay. So schlimm war das jetzt nicht. Und habe mich da gefreut, dass gerade die beiden Werte sehr gut gelaufen sind. Ansonsten, mein Fokus im ersten Halbjahr oder in diesem Jahr lag darauf, mich von Aktien zu trennen, die keine Dividende zahlen oder nur ganz wenig. Das nenne ich bei mir dann in meinem Mitgliederbereich Depot-Cleaning. Das ist so, dann hast du irgendwelche Aktien, die sagen, ja, wie Bayer oder so, die dann die Dividende gestrichen haben. Und dann denkt man sich, ja, bleibt man jetzt dabei oder was macht man da? Da waren noch ein paar andere Aktien dabei. Von den meisten habe ich mich getrennt. Einfach mal, wenn wir Einkommensinvestoren sind, dann macht es aus meiner Sicht einfach Sinn, da auch konsequenter zu handeln. Und ich wollte meinen Anteil an deutschen Werten reduzieren. Ich glaube, im Vergleich zu 2022 habe ich ihn bis jetzt halbiert. Ich habe jetzt nur noch 11% deutsche Aktien im Depot. Müsste ich überlegen, was es ist. Sixt und Allianz fällt mir ein. Aber dann ist bestimmt noch irgendwas. Also es ist nicht mehr viel. Bayer, BASF,
Freenet hast du noch.
Freenet habe ich noch, stimmt, Mensch.
Kenn dein
Ja,
Depot
danke
besser
dir.
als du.
Ja, echt mal. Na gut, die zahlen auch bloß einmal im Jahr, weißt du, vergisst du schnell. Die Dividende, ja. Also Bayer und BASF sind zum Beispiel rausgeflogen. Und so. Naja, hat man ja, glaube ich, schon mal gesprochen, so deutsche Wirtschaft und was da alles so ist. Die Unternehmen leiden da einfach sehr stark. Und ich glaube, das ist nicht mit der nächsten Wahl irgendwie beendet, sondern da braucht es ein bisschen mehr. Weil guck mal, wenn so eine BASF jetzt Anlagen abbaut, in einem Verbundstandort und dann dort nicht mehr vollumfänglich alles produzieren kann, die Sachen selber nur einkauft, dann machen die das nicht nächstes Jahr wieder und bauen das alles wieder auf. Ja, sondern es wird jetzt nach Tschechien, Ungarn, Polen, geht jetzt alles, was in Europa irgendwo ist. Und ich glaube, das schadet auf jeden Fall den deutschen Unternehmen. Was haben wir noch in den Top 10 bei mir? 3 Edelmetallwerte, auch Gold und Silber ist ja eigentlich gut gelaufen in diesem Jahr. Letztens hat einer geschrieben, er hatte gar kein Edelmetall im Depot, da Edelmetalle und Gold vor allem überhaupt nicht performen. Und da dachte ich mir, hä? Also seit 2000, wenn man mal schaut, hat Gold alles outperformt, auch Tech und alles. Hat mich ein bisschen gewundert, aber zeigt dann eher, dass jemand dort in den gar nicht im Thema drinsteckt. Also da freue ich mich, dass die Werte jetzt mal wieder aus der 4- bis 5-jährigen Konsolidierung herauskommen und Gold steht ja am Allzeithoch. Also mal gucken, denk mal bis 2700 Dollar können wir dann noch gehen bis zur nächsten Konsolidierungsphase. Aber im Grunde läuft das. Und dann habe ich noch einen Dino in den Top 10 mit IBM. Da war ich auch selbst überrascht mit zweistelliger Performance. Die haben sich jetzt auch bald verdoppelt nach meinem letzten Kauf. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Mal gekauft habe, vor 3 Jahren oder so. Also Unternehmen, wo alle mal sagen, oh, IBM und so, aber top abgeliefert, muss man sagen. Liefen sehr gut und Spitzenreiter im Depot ist natürlich Broadcom. Das ist so, ja, offensichtlich die Nvidia des Ostens irgendwie. Nvidia haben irgendwie alle und ich habe Broadcom und die lief halt auch gut. Und wir haben übrigens am Donnerstag Quartalszahlen, bin ich mal gespannt, ob es da nochmal weitergeht, ja. So, und Flops habe ich auch, weil wird ja mal gern gesehen, dass man nochmal mal Flops sagt. Vier der Top 10, die gefloppt sind, die haben in der Jahresperformance schlecht abgeliefert, aber die habe ich jetzt erst gekauft in den letzten Wochen und Monaten. Also die Performance, die Verlustperformance habe ich gar nicht mitgenommen. Ist schon mal ganz gut. Ansonsten Walgreens und CVS sind so Dauerbrenner in der Verlustzone, die viele haben. Weiß nicht, also Walgreens ist bei mir schon so klein. Weiß ich nicht, ob ich die noch auflösen soll oder lohnt sich gar nicht. CVS, da traue ich schon ein bisschen mehr zu. Da ist auch ein bisschen Regulierungsprobleme dabei, aber langfristig gesehen bin ich positiv. Und was auch dabei ist, ist Rio Tinto und BHP. Klar, wenn die Gewinne weniger werden, dann sind auch die Dividenden ein bisschen geringer. Konjunktur fehlt in China. Ich glaube,
Ja,
im
und du hast
nächsten
halt auch
Jahr.
das, die hatten ja auch super das Jahr 2022. Dann ist ja auch
Absolut,
klar,
ja.
ne, dass
Das ist
dann
das Niveau,
die
von dem man ja ausgeht,
Folgejahre,
ja.
genau, ne, das kannst du ja
Absolut,
nicht
ja.
sofort schreiben. Ja, das ist ja so
Ich
ein.
glaube, das Tief werden wir so im Laufe der nächsten 6 bis 12 Monate sehen und dann sind die auch wieder für mich durchaus kaufenswert. Ich habe da schon echt gute Positionen drin. Aber wenn man diese Zyklen nimmt, gerade im Rohstoffsektor, dann kann man manchmal gar nicht anders, als bevor ich mir jetzt irgendwas Brasilianisches oder Südafrikanisches kaufe, dann nehme ich halt lieber da noch ein bisschen mehr. Und ich bin ja zum Jahreswechsel auch wieder in Perth. Und dann schaue ich mir das wieder an und mache mein Foto und mein Selfie mit den Towers von Rio Tinto und BHP. Ja, ansonsten sage ich mal zufrieden. Von der Performance bin ich jetzt nicht so. Da geht sicherlich mehr. Aber ich habe ja nicht das Ziel, jedes Jahr irgendwo besser zu sein, sondern die Entwicklung muss langfristig gesehen einfach in die richtige Richtung gehen. Und wenn es dieses Jahr nur 11 oder 12% wären und dafür ein gutes Dividendenwachstum, bin ich auch absolut zufrieden.
Mal den Reigen ab. In Summe fand ich das erste Halbjahr sehr gut. Alex, du hast ja schon gesagt, ein Haupttreiber war bei mir der Goldpreis oder die Edelmetallpreise. Die sind ja allein, oder Gold ist ja allein im ersten Halbjahr knapp 20% nach oben geschossen. Und da ich ja durchaus bekennender Goldbug bin, konnte ich davon profitieren, das war erfreulich. Da muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, Gold hat jahrelang eine Durststrecke gehabt, für die, die wirklich sehr, sehr lange das Edelmetall halten, 2012 bis 2020 um den Dreh rum oder 2011 bis 2020. Also da war auch viele Jahre nichts. Ne? Und ansonsten sehr gut gelaufen ist im ersten Halbjahr auch das Optionsdepot. Mit im Schnitt knapp 2% pro Monat, ja, bei einer sehr konservativen Grundausrichtung. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und was die klassischen Dividendenwerte angeht, da gliedere ich mich bei euch ein. Also das erste Halbjahr, da hatte ich irgendwo so zwischen 4 und 6%, je nachdem hier Einzelwerte, ETFs, CFs und habe ich das ein bisschen unterteilt. Also für ein Halbjahr auch sehr gut. In der Anlageklasse ist ja auch hier breit gemischt und einkommensorientiert, ohne Tech-Werte. Da sieht es bei mir wahrscheinlich ähnlich aus wie bei euch. Bester Wert aktuell, ausgerechnet deutscher Wert, die Münchner Rück mit 125% im Plus. Natürlich auch ein Stück weit Glück, da rechtzeitig draufgesetzt zu haben. Und das schlechteste Pferd im Stall der Tabakkrise, BAT. der jetzt auch aufgeholt hat in dem Jahr. Der stand also letztes Jahr schlechter. Und Lars, du hast ja gesagt, ja, noch im letzten Jahr, da standen ja die Real Estate Investment Trusts mit der roten Laterne weitgehend unten. Und die haben also ganz rasant zugelegt, was man jetzt auch gemerkt hat in den letzten Wochen, dass tatsächlich die, ja, wie man ja jetzt oder aller Wahrscheinlichkeit nach berechtigte Hoffnung auf die Zinssenkung in den USA hat ja hier Anleihen selbst getrieben, Preferred Shares und eben auch hier die Real Estate Investment Trust. Also das hat man schon gesehen, dass es dann querbeet wieder nach oben gegangen ist, so wie es dann eben nach unten gegangen ist seinerzeit 2022, als der Zinssteigerungszyklus begann. Ja, das
Übrigens,
dann,
BAT
ja.
hätte sich gelohnt nachzukaufen. Ne? Das war, glaube ich, meine einzige Einzelaktie in diesem Jahr, die ich nachgekauft habe, und das hat sich echt gut entwickelt.
Ja, habe ich im Rahmen der Rebalancierung auch. Ja, genau. Aber die steht relativ gesehen halt bei mir immer noch
Weit unten, ne?
als Titel der am weitesten unten. Ja, genau.
Aber zahlen die nicht eine hohe Dividende? Rechnest du die mit ein, bei der, wenn du sagst, Performance so und so viel? Machst du schon Total Return,
Nee, in
oder?
dem Fall, nee, das war jetzt die reine Kursperformance. Da sind sie ganz
Ah, okay.
unten. Das habe ich jetzt nicht so weit runtergebrochen. Ja, die Dividendenrendite ist natürlich mit 8, 9% vor allem auch verdient. Also das wäre auch so ein Wert, den würde ich auch nach wie vor ins Portfolio nehmen und auch durchaus aufstocken, weil die einfach tatsächlich so viel Geld verdienen. Das ist ja auch alles, also die Ausschüttung ist ja auch gedeckt und die schütten ja auch, glaube ich, auch nur einen Teil aus ihres Free Cash Flows, ich glaube nur 50% oder drunter sogar. Das heißt, die verdienen ja so viel Geld, die haben ja eine riesen Marge. Ja, ich meine, gelesen zu haben, um die 80%, ja, weil die Anlagen sind ja alle abgeschrieben, die haben ja keine riesen Investitionen in die bestehenden Produktionsstätten. Ja, also das ist ja schon eine Gelddruckmaschine. Und von daher gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Geldverdienen wird ihnen jetzt irgendwie verboten oder teilverboten, dass der Kurs gerechtfertigt ist, oder der Kurs muss eben nach oben gehen, weil er halt absurd, also weil es echt schon absurd niedrig bewertet ist dann, ja. Im Verhältnis einfach zu dem Einkommen, was sie generieren.
Ja.
Ja, kurzer Ausblick. Wir sind ja schon am Ende. Lars, was erwartest du für das restliche Jahr? Beziehungsweise wie positionierst du dich? Hast du schon irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, das werde ich jetzt noch anders machen, da schmeiße ich was um?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja weiter den Fokus mehr auf Sammelanlagen. Ich habe jetzt noch eine Einzelaktie zuletzt rausgeworfen mit Starbucks. Da gab es einen CEO-Wechsel und dann ging ja der Kurs irgendwie 25% von einem Tag nach oben. Das habe ich für den Ausstieg genutzt, da ich die ja eh schon auf meiner Abschlussliste hatte. Und dann habe ich den Kauf dann, ich glaube, 7 Jahre hatte ich den Portfolio mit 100% abgeschlossen. Ansonsten hoffe ich natürlich weiter, dass ich mich von einigen Einzelaktien noch trennen kann, eventuell. Ansonsten ist der Fokus tatsächlich weiter ganz normal auf meinen ganzen Sammelanlagen und natürlich auch weiterhin auf P2P, weil P2P macht dieses Jahr absolut Spaß. Es gibt so viele, es gab auch kein richtiges Sommerloch dieses Jahr. Es gab so viele Cashback-Aktionen, die keine Red Flags waren, wo man echt mitmachen konnte, teilweise bis 5% hoch, wo man sich dumm und dämlich verdienen konnte, wenn man halt einfach ja da 10.000, 20.000 Euro hingeschoben hat und dann halt 3 Monate das Risiko ertragen hat und dann hast du halt dann entsprechend Cash gehabt, was du dann halt auszahlen konntest. Das ist schon ganz nett. Ja, also Fokus ist einfach darauf, mein Einkommen, mein monatliches weiter zu erhöhen und das halt vorwiegend mit Sachen, wo ich wenig Arbeit mit habe. Und da passen halt, ja, wie schon gesagt, die Einzelaktien immer weniger ins Konzept. Ich habe keine Lust mehr, bei vielen Unternehmen, die mich da nicht mehr so großartig interessieren, also irgendwie Quartalszahlen zu verfolgen oder die Geschäftsmodelle. Da bin ich doch mit Sammelanlagen sehr viel besser bedient. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal einen Aufschwung sehen, hoffe ich, wenn die Präsidentschaftswahlen auch durch sind. Wir haben es eben schon erwähnt. Wenn es dann Sicherheit gibt, wer dann entsprechend da am Ruder ist. Bis dahin könnte es nochmal ein bisschen turbulent werden, gerade jetzt der September. Aber ansonsten hoffe ich wie letztes Jahr, dass es da nochmal richtig abgeht. Vor allem bei den Kryptos, weil die haben auf jeden Fall eigentlich nochmal richtig Potenzial, jetzt nach oben zu gehen.
Alex, bei dir irgendwelche Änderungen in Sicht?
Nö, ich möchte mal das Wort Jahresendrallye auf jeden Fall ins Spiel bringen. Das muss man immer machen, wenn der September beginnt. Alle warten drauf, keiner weiß, ob sie kommt und am Ende hat sie keiner gesehen, ob es eine war oder nicht. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Bei mir ist im Fokus Cashaufbau. Ich reduziere meine Investments immer mehr. Weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal was gekauft? Muss ich mal gucken. Anfang August. Ach so, das war da, wo der wo der Markt total Todescrash hatte, da habe ich mal punktuell was gekauft. Wenn ich den Todescrash jetzt mal rausrechne, dann war mein letzter Kauf Ende Juli. Also du siehst, im Moment ist bei mir nichts viel los und ich habe so ein paar Cash-Ziele, die ich noch erreichen möchte bis Ende des Jahres. Dividenden kommen ja noch. Auf den Konten sammelt sich so ein bisschen Geld. Jetzt ist der Umbau hier erledigt, da bleibt auch wieder was übrig. Also ich denke mal, bis zum Ende des Jahres habe ich so eine gewisse Liquidität, die ich mir wünsche. Daran arbeite ich noch. Ja, aber ansonsten hoffe ich mal oder hoffe, also freue ich mich natürlich, wenn da das Depot sich wieder mal ein bisschen beruhigt. Im Sinne von, dass wir mal in eine positive Stimmung kommen und mal was sehen. Auch diese Werte, die schon seit langem, ja, war jetzt so, habe ich ja Beispiel genannt, wie Unilever oder 3M, das sind die Unternehmen, die schon seit wirklich langer Zeit einfach nur so durchhängen und man sich fragt, wie lange soll das gehen, Rechtsstreitigkeiten, bla bla bla. Wenn es da mal in meinem Depot, da gibt es ja einige, die durchaus mal aufholen können, mal nach oben spült, ja. Gerade aus der Lebensmittelbranche, Starbucks hast du ja auch schon gesagt, da ist ja nun ein neuer CEO da. Also allein das war ich ein bisschen überrascht. Ist jetzt für mich jetzt nicht ausschlaggebend, da die Aktie 25, 30% nach oben zu schießen, weil da oben ein CEO kommt. Aber gut, wir werden sehen. Es kann ja am Ende nur Luft ablassen bei den ersten Quartals sein, oh ja, das ist ja gar nicht so dolle. ja, aber eine Sache wollte ich noch erzählen. Haben wir noch 2 Minuten?
Klar.
Ich hatte natürlich auch ein Highlight. Ich gucke mal, wann ich es verkauft habe. Es war am 15.07. Ich hatte noch die Aktie Lumen, die habe ich schon ewig im Depot. Und ja, da waren immer so die Gerüchte, es soll neue Finanzierungsumstrukturierung geben und es sollen irgendwie Aufträge kommen aus irgendwelchen Bereichen. Und es hat sich ewig gezogen, monatelang. Und ich habe mir dann so gesagt, du, pass auf, erste Halbjahr. Und wenn bis da nichts gekommen ist, verkaufe ich die Aktie einfach. Die ist nicht groß, ist nur eine kleine Position, ewig, wo alle so sagen, die Depotleiche hat schon minus 90% gemacht, ja. Lasse ich da liegen. Ja, dann war das Halbjahr rum. Am 15.07. habe ich sie dann verkauft für 1,17 $. War auch zufrieden, bin ins Bett gegangen, habe gedacht, komm, lass mich in Ruhe, nie wieder muss ich mich mit Lumen beschäftigen. Ja, und 2 Tage später ging es dann los, dann kamen genau irgendwelche News, avisierte Aufträge und keine Ahnung, Umsätze, Milliarden, bla bla bla. Habe ich mich jetzt nicht so lange geärgert. Hast du nachgeguckt, dann kannst du ja sagen, bis wohin die in der Spitze gestiegen sind.
Ja, ich sehe es gerade, weil ich hatte die Werte ja auch mal ganz früher im Portfolio in der Spitze bis
Ja.
6,63.
Ja, also hat sich verfünffacht, versechsfacht, kannst du ausrechnen, wie
Naja.
du willst. Innerhalb von einer Woche. Steht immer noch bei über $5, also ist jetzt nicht so eine Luftnummer gewesen. Aber gut, auf das habe ich eigentlich gewartet. Aber wenn man sich so Ziele setzt, ich war zufrieden mit den 1,17 $. Ich konnte das Kapitel abhaken und habe mich dann im Nachhinein nur kurz geärgert, habe mir dann Softice gekauft. Dafür habe ich aber im Softice auch eine Menge Geld gespart, hier für 1 Euro. Und ja, da aus solchen Sachen kann man nicht viel lernen, außer dass ich sage, beim nächsten Mal, ich behalte die noch länger. Aber dann bin ich ja in diesem Modus wie alle und du hast diese Loser-Aktien dann ewig im Depot, weil du ja dann doch immer ewig hoffst. Also, das war mal ein
Ja, und
richtig
dann geht's
schönes
zur
Ding
Pleite.
und dann geht, ja, absolut, natürlich, bei mir
Genau.
dann, beim nächsten Mal.
Ja,
Wo
ich schließe mich
du
auch.
jetzt gerade nochmal Loom gesagt hast und wir haben auch gerade über Starbucks gesprochen, ist euch irgendwie aufgefallen, also zumindest mir ist jetzt dieses Jahr so richtig bewusst aufgefallen, dass die Preisreaktionen auf so recht kleine Ereignisse auch an der Börse, ähnlich wie bei den Kryptos, extrem geworden sind. Kommt mir das nur so vor oder ist das wirklich so? Ja, ich
Ich habe da
glaube, es gibt
mehr
immer mal, ja.
Börsenerfahrung.
Nee, bei anderen Mann, bei bestimmten Aktien, da denkst du dir, ey, war doch geil, guck dir doch Sixt an, ja. Zweite, also hintereinander weg, immer Rekordquartalszahlen und Aktie so, okay, brauchen wir nicht. Ja, alle denken sich, ja, okay, Rekordquartalszahlen, EM und alles war gut, aber wenn die jetzt alle nicht mehr arbeiten gehen und an alle Konjunkturen, nee, das trauen wir uns nicht, also die Angst. Aber genau umgekehrt, manchmal würde ich mir wünschen, dass da irgendwelche Zahlen honoriert werden, aber ich glaube, das ist schon immer so gewesen, dass manche Aktien völlig ausflippen und bei anderen denkst du dir, warum tut sich da nichts, ja?
Ja, also gerade die Quartalsergebnisse sind immer ein ganz gutes Beispiel, wo man dann denkt, okay, dann müsste was passieren, da passiert dann überhaupt nichts und dann, wie gesagt, hast du einen CEO-Wechsel und dann knallt die Aktie halt irgendwie 25% nach
Aber
oben. Das
meistens sind es die Dinger, wo wir nach unten knallen.
ja.
Ja. Da hat irgendeiner irgendwas vergessen, irgendwo, bock minus 20%. Und du nach oben
Ja.
hast du eher selten, oder?
Das stimmt, ja.
Ja, aber ich kann dir noch 50 Aktien nennen, oder wie viel habe ich im Depot? Da würde ich es mir wünschen.
Gut, zum Abschließen. Ich habe für das zweite Halbjahr jetzt auch keine wesentlichen Änderungen. An anderer Stelle wird nochmal zu diskutieren sein, tatsächlich der 5.8.2024, jetzt schon ein historisches Datum durch den Absturz in Japan und durch den Anstieg Last Days, das es tatsächlich gab dieses Jahr. Da ist die Volatilität, ja, der Volatilitätsindex massiv in die Höhe geschossen. Top 3 innerhalb der letzten 35 Jahre, soweit man es überhaupt zurückblicken kann in diesem Index. Der Tag hat auch tatsächlich viele Optionshändler gekillt, die halt nicht vorsichtig genug waren. Ja, für mich war auch ein teurer Tag, hier ähnlich wie für den Alex mit den entgangenen Lumen-Gewinnen. Allerdings hatte ich die Position gehedged, das heißt, ein Großteil der Verluste wurde dann auch wieder aufgefangen durch andere Positionen und bis Ende des Monats waren die Verluste dann auch wieder aufgeholt. Also das war jetzt auch keine, wie soll man sagen, nachhaltiger Einbruch. Ja? Und mittlerweile ist das ganze Thema ja eh schon wieder zugedeckt und vergessen, mehr oder weniger. Und ja, von daher werde ich das den Rest des Jahres auch so weiter fortfahren, wie ich die erste Hälfte angegangen bin. Auch da wird es bei mir keine großen Änderungen geben. Damit sind wir durch für heute. Oder gibt es noch einen Nachbrenner von euch?
Ich wollte euch mal fragen, wann sehe ich denn mal wieder P2P-Plattform bei euch im Portfolio? Ich meine, das ist jetzt seit Jahren stabil. Also wie viel Portfoliozahlen muss ich euch noch liefern, dass ihr mal als Einkommensinvestoren auch mal wieder eine P2P-Plattform aufnehmt und mal was anderes im Portfolio habt, diese stinklangweiligen Dividendenaktien mit 1-2% Dividendenrendite. Ja.
Wenn wir eine Plattform aufnehmen, dann beginnen wahrscheinlich wieder die Pleiten im Sektor. Das wäre ein schlechtes Zeichen.
Ja, aber ja, wir werden mal eine schöne Abwechslung bei euch.
Du magst ja keine Quartalszahlen bei Einzelunternehmen und ich mag dann auch nicht dieses ganze aserbaidschanische Gedöns, weißt du, oder irgendwo, oder in dem Tiefen irgendwo. Wo kam jetzt Planet 45 her? Wie hießen die?
Südafrika.
Südafrika, ja, aber das musst du ja nicht machen, ne? Das kannst ja auch, wie gesagt, in Tschechien bleiben, oder in Spanien, oder sonst wo, oder halt.
Kennst du den Film Hostel?
Ja, klar.
Ah, so, weißt du, Osteuropa
ist auch mal dran so, denken, ja.
Also ist nicht für alle, ist ab 18, also, aber so Osteuropa manchmal so. Also ich fahre da gern hin, war jetzt auch schon oftmals, aber so investieren und dann irgendwo da so eine Bude da. Ja, schwierig, ja. Ich mag wirklich Global Player, also muss man ganz ehrlich sagen. Ich will nachts ruhig schlafen können, 5-6-stellige Beträge auch in einer Aktie haben können. Und weil ich weiß, ob das ein Rio Tinto ist oder irgendein anderes Unternehmen, die arbeiten rund um die Uhr auf allen Kontinenten und ich muss mich eigentlich nicht verrückt machen, weil da gibt es immer einen, der auf irgendwas aufpasst oder sich um alles kümmert, ja. Also das ist mir schon wichtig. Größe, Stärke sozusagen, ne?
Ja. Gut, aber so einen kleinen Renditekicker für die Ausschüttung, das wäre auch mal nicht schlecht.
Ja, Renditekicker.
Bisschen P2P-Tagesgeld.
Ja, genau. Dafür habe ich Freedom 24 für die großen Zinsfinger.
Aber nächstes Mal kann ich euch auf jeden Fall von meinem P2P-Investment erzählen, was ich jetzt gerade getätigt habe. Mit Cashback zusammen müssten es jetzt 24% Rendite sein auf die nächsten 2 Jahre. Aber da sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
Da sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
Und also nur 12% pro Jahr?
Nee, schon PA, die 24.
Nee, per annum. Habe ich jetzt auch so verstanden. Okay. Dann sind wir mal gespannt auf die nächste Folge. Die werden wir natürlich rechtzeitig annoncieren. Und bis dahin habt ihr auch noch Zeit, den Lars und mich beziehungsweise unsere jeweiligen Blogs nominiert sind wir ja schon für den Finanzblog Award 2024, aber für uns abzustimmen auf der Seite der Comdirect. Und ja, mal gucken, wer dieses Jahr allgemein hier in der Szene das Rennen macht. Wir sind schon ganz gespannt. Ja. In dem Sinne, euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Euch auch.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.